Also wir kommen dann zum letzten Vortrag des Tages und bewegen uns jetzt Richtung dem Fachbereich theoretische Neurowissenschaften und hören einen Vortrag von Herrn Professor Dr. Laurens Viscott vom Institut für Neuroinformatik an der Universität. Und er spricht über die Entdeckung der Langsamkeit, ein Selbstorganisationsprinzip im Gehirn.
Ja, schönen guten Tag. Auch ich begrüße Sie herzlich zum Brain Day. Frau Menden-Born deutet es schon. Jetzt besser? Ah, hallo. Gut. Also unsere Aufgabe als Theoretiker ist es, zu versuchen, Modelle zu entwickeln, mit denen man mathematisch erklären kann, was im Gehirn vor sich geht. Und ich habe mich mit dem visuellen System lange Zeit beschäftigt und darüber möchte ich erzählen. Die Entdeckung der Langsamkeit, ein Selbstorganisationsprinzip im Gehirn. Und was Sie hier auch sehen, sowas ist immer eine Kooperationsarbeit mit einer Reihe von Doktoranden, die hier mitgeholfen haben. Das Thema, um das es mir geht, oder was Ausgangspunkt für diese Arbeit war, waren visuelle Invarianzen. Und ich möchte das mit einem kleinen psychophysischen Experiment, was ich hier machen möchte mit Ihnen, einführen. Und zwar möchte ich Ihnen verdeutlichen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, invariant Muster zu vergleichen. Fixieren Sie dazu bitte das Kreuz in der Mitte und bewegen Sie die Augen nicht. Ja? Einfach immer nur auf dieses Kreuz starren. Und dann werde ich Ihnen jeweils zwei Symbole zeigen und Sie müssen intern entscheiden, sind die gleich oder nicht. Ja? Und die Symbole werden auf verschiedenen Orten auf dem Bildschirm erscheinen. Ja? Also Kreuz fixieren, Augen nicht bewegen und die Symbole vergleichen. Ja? Das war nicht so schwer, ne? Also es war ziemlich einfach, jeweils zu sagen, zwei O's und dann, das sind zwei verschiedene Buchstaben. Selbst Buchstaben, die Ihnen nicht so geläufig sind wie die griechischen, das war einfach, ja. Das ist in der Tat für uns so einfach, dass wir gar nicht richtig wahrnehmen, dass das eigentlich eine ganz schwierige Aufgabe ist, ja. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Denn, wenn Sie hier zum Beispiel hier ein Objekt haben und sollen das mit einem anderen Objekt vergleichen, ich zeige jetzt zwei alternative Objekte und Sie sollen mir sagen, also dieses hier, welchem der beiden Objekte ist es ähnlicher, dann würde man natürlich sofort sagen, okay, das O ist nach oben hingesprungen und unten sehe ich jetzt ein C. Ja? Wenn Sie aber Pixel für Pixel, also den Grauwert vergleichen, dann ist es natürlich so, dass das C mit diesem O viel mehr gemeinsam hat, als das O hier oben. Ja? Das O ist an einer komplett anderen Stelle. Ja? Insofern ist es eigentlich ein ganz anderes Symbol. Ja? Es ist halt verschoben und deswegen an einer anderen Stelle. Und nun zu realisieren, dass ein verschobenes Objekt ganz ähnlich sein kann, während ein Objekt, was an derselben Stelle auftaucht, ein ganz anderes sein kann, das muss das Gehirn erstmal leisten. Ja? Das ist eine Invarianzleistung, die es erbringen muss. Und das kann ich vielleicht noch ein bisschen detaillierter erläutern an diesem Beispiel. Hier sehen Sie ein Referenzobjekt und dann ein Vergleichsobjekt auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und wenn ich Sie frage, naja, welches Objekt ist es denn nun, ist ja völlig klar, dass es auf der linken Seite ist. Ja. Sie müssen sogar genau hingucken, um überhaupt zu sehen, dass es leicht verschoben ist gegenüber das. Ja. Wenn Sie aber jetzt Pixel für Pixel durchgehen würden und würden das vergleichen, dann würden Sie sehen, weil dieses Haus hier mit dem Gesicht relativ gut ausgerichtet ist, Sie sind an derselben Stelle, während das hier verschoben ist, dass die tatsächlich einander, wenn man nur die Pixel zählt, ähnlicher sind. Ja. In diesem Fall ist es so, dass die Transformation sehr einfach ist. Es ist eine sehr offensichtliche Transformation für uns. Es ist einfach verschoben und dann ist es ja klar, das ist dasselbe Objekt. Ja. Aber so liegt die Repräsentation nicht im Gehirn vor. Ja, im Gehirn sind einfach Neurone an und aus und die sind relativ ungeordnet verstreut in einem bestimmten Areal, sodass die Situation, in der sich das Gehirn tatsächlich befindet, um zu merken, dass das gleiche Objekt ist, nur verschoben, während das ganz verschiedene Objekte sind, die sieht eher so aus. Ja? Also das können Sie sich jetzt tatsächlich vorstellen als Neurone, die irgendwie aktiv sind. Und wenn Sie nun die einzelnen Neurone vergleichen, dann sehen Sie, dass diese beiden Muster mehr Neurone gemeinsam haben, aktiv, als sie auf der linken Seite. Und dennoch ist es so, dass diese beiden Muster das Haus repräsentieren, während dieses Muster ein Gesicht repräsentiert. Ja? Die Frage ist also, obwohl das Gehirn quasi lokal im Hirninnern, also nicht auf der Retina, da ist alles noch schön geordnet, ja, aber sobald die Information im Gehirn gelandet ist, sieht die Information so aus, das Hirn muss irgendwie lernen, okay, das ist dasselbe Objekt und das ist ein anderes Objekt. Ja. Und wie macht es das? Das bringt mich nun zu dem Prinzip der Langsamkeit, denn das ist eine mögliche Lösung für dieses Problem. Und den Algorithmus, den ich dazu entwickelt habe, der heißt Slow Feature Analysis, also Analyse langsamer Merkmale. Und das möchte ich kurz einführen. Also die Idee ist, jetzt von einem anderen Winkel betrachtet sozusagen, wenn wir uns eine Szene angucken, ja, in diesem Fall ein Affe im Berliner Zoo, er tut etwas und dann verschwindet er. Dann kann man sich die Aktivität der einzelnen Pixel in diesem Film angucken oder der einzelnen Rezeptoren in ihrer Retina. Ja? Und wenn man das über die Zeit anguckt, dann sieht man, dass sie sehr schnell fluktuieren. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie gucken auf ein Zebra. Ja? Das Gras, da passiert nicht viel. Und Sie bewegen langsam den Blick von links nach rechts. Dann würden einzelne Rezeptoren in Ihrer Retina schnell von schwarz auf weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß hin und her schalten. Ja, die würden ein sehr schnell verändertes Aktivitätsprofil zeigen, weil das Zebra diese Streifen hat. Und sobald ich mein Auge ein bisschen bewege, ja, geht die Aktivität hoch und dann geht es sofort wieder runter, wieder hoch. Ja. Das ist also eine Repräsentation, die ungefähr so aussieht wie hier auf dieser Seite. Also das sind tatsächlich einzelne Pixel aus diesem Film. Ja. Wenn Sie jetzt ein bisschen weiter im Gehirn schauen, in höheren Arealen, da gibt es ein Neuron, was sagt, da ist ein Affe, da ist ein Affe oder da ist ein Zebra, da ist ein Zebra. Ja. Und solange Sie auf das Zebra schauen, ist dieses Neuron aktiv und erst wenn das Zebra komplett verschwindet, geht das runter. Ja. Also ein wesentlicher Unterschied zwischen der primär einkommenden Information, die von dieser Bauart ist, und der zentralen Information nach Informationsverarbeitung, also wenn Sie erstmal erkannt haben, das ist ein Zebra, ein wesentlicher Unterschied dieser beiden Repräsentationen ist, dass das sensorische Signal, was vorne reinkommt, auf einer schnellen Zeitskala variiert, während die zentrale Repräsentation auf einer langsamen Zeitskala variiert. Weil im wirklichen Leben, ne, das Zebra nicht auf einmal durch einen Hund und dann durch einen Wolf und dann durch einen Löwen ersetzt wird, so alle 200 Millisekunden, ja, sondern wenn dann Zebra ist, dann steht da erstmal die nächsten 5 Minuten ein Zebra. Ja. Während die Rezeptoren wegen dieser schwarz-weißen Streifen auf einer enorm schnellen Zeitskala sich variieren kann. Ja. Das beobachten wir zunächst einmal. Eingangssignale variieren auf einer schnellen Zeitskala und zentrale, hochverarbeitete Signale variieren auf einer langsamen Zeitskala. Nun ist es so, dass die Tatsache, dass da jetzt ein Affe ist, ist ja in diesem Signal komplett irgendwie drin. Also dieses Signal, wenn ich jetzt nicht nur 3 Pixel mehr anschaue, sondern alle Pixel, dann sehe ich ja das Bild von einem Affen. Da ist die Information drin, da ist ein Affe. Also irgendwie muss das Gehirn ja in der Lage sein, diese Affeninformation zu extrahieren und in dieses Signal umzusetzen. Ja? Das heißt, die langsame Information steckt da tatsächlich drin. Ich muss sie nur rausholen. Ja? Sie ist nicht in einzelnen Komponenten auslesbar. Ja? Und die Hoffnung ist, dass wenn man ein Verfahren findet, was aus einem solchen komplizierten, schnell variierenden Signalen die Aspekte extrahiert, die langsam variieren, dass damit automatisch ein Verfahren gegeben ist, mit dem ich die relevante Information extrahiere. Ja? Eine Repräsentation, da ist ein Zebra oder da ist ein Löwe oder was auch immer. Ja? Oder ganz viele Zuschauer, die mir hier zugucken. Ja? Also das ist die Grundidee. Ja? Wir beobachten diesen Unterschied in den Zeitskalen zwischen Eingangssignal und zentraler Repräsentation. Und jetzt drehen wir den Spieß um und nutzen das zur Selbstorganisation der Extraktion von relevanten Merkmalen. Wir sagen einfach, wir möchten einen Algorithmus entwickeln, der langsame Merkmale extrahiert und dann hoffen wir, dass das die relevante Information ist, die uns interessiert. Ja, das ist die Idee. Gut, jetzt bin ich natürlich Physiker und ein Physiker ist zumindest zur Hälfte Mathematiker, ja, und muss das Ganze jetzt irgendwie in Formeln packen, ja. Einfach damit Sie mal einen Eindruck kriegen, wie das aussieht, wenn das dann in Formeln da steht. Ja? Es ist aber wirklich nicht kompliziert. Also mit Schulmathematik kommen Sie hier schon ziemlich weit. Ja? Ich versuche es mal zu erklären, dass Sie zumindest mal einen Eindruck kriegen, wie man dieses abstrakte Konzept übersetzt in Gleichungen, mit denen man dann tatsächlich arbeiten kann. Ja? Gut, also wir haben ein schnell variierendes, hochdimensionales Signal. Das sind jetzt, können Sie sich vorstellen, der Grauwert oder die Feuerrate eines bestimmten Rezeptors in Ihrer Retina. Ja? Das ist der zweite Rezeptor und so. Da haben Sie ganz viele von, oder Sie können auch an Pixelgrauwerte denken, die mit der Zeit variieren. Also diese Richtung ist die Zeit und das sind die verschiedenen Rezeptoren. Ja? Ich habe gesagt, wir suchen eine Funktion, die aus diesem schnell veränderlichen Signal langsame Merkmale extrahiert. Ja? Das formalisiere ich, indem ich hier eine Funktion hinschreibe, g von x. Ja? Das kennen Sie aus der Schule, x ist die unabhängige Variable, g von x ist dann die Funktion, die ich da ausrechne. Gut, und dieses Ding würde mir jetzt ein Ausgangssignal erzeugen, was hier noch nicht besonders toll ist. Ich verbessere das gleich. Ja? Also würde zunächst mal ein Ausgangssignal erzeugen, was auch verschiedene Komponenten hat. Ja? Also der Unterschied zur Schulmathematik ist, dass das X ganz viele Komponenten haben kann und das G auch ganz viele Komponenten haben kann. Normalerweise ist X für Sie in der Schule immer nur eine Variable gewesen und G ist auch eine Variable gewesen. Jetzt ist beides in hochdimensionalen Räumen. Ja? Aber andererseits, davon abgesehen, ist es einfach hier eine Funktion. Und die bildet jetzt das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt reinkommt, ab in irgendwas, was dann zu genau dem Zeitpunkt rauskommt. Ja? Hier oben steht es nochmal, y von t ist der Ausgang und das ist einfach g von x. Ja? Und das animiere ich hier mal. Das heißt, diese roten Werte werden aufgrund der roten Eingangswerte berechnet und dann schiebe ich das quasi in der Zeit durch und die blauen aufgrund der blauen, grün aufgrund der grünen und so weiter. Ja? Das heißt, wenn ich in diese Funktion einen Film reinschicke, dann kriege ich eine Zeitreihe von Aktivitäten raus. Ja? Und das ist wichtig, dass das eine instantane Operation ist. Ja? Also ich brauche nur ein Bild zu sehen, ganz kurz zu sehen, dann habe ich sofort eine Antwort. Ja? Okay. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte gerne Merkmale extrahieren, die langsam variieren in der Zeit. Ja? Das ist ja noch nicht langsam hier oben. Ja? Ich habe auch mathematisch noch nichts hingeschrieben, was sagt, dass es langsam sein soll. Ich habe nur hingeschrieben, ich habe ein Eingangssignal und eine Funktion, die ich hier suche und kriege ein Ausgangssignal. Ja? Gut. Langsam, das ist diese Formel hier. Ja? Die Zeitableitung quadriert gemittelt über die Zeit. Das möchte ich minimieren. Zeitableitung bedeutet im Grunde, Sie gucken einfach den Unterschied im Wert von einem Zeitpunkt zum nächsten Zeitpunkt. Zum Beispiel der Unterschied von dem Wert zu dem Wert ist sehr groß. Ja? Das würde einen großen Beitrag hier liefern. Während der Unterschied von hier nach da ist relativ klein, das würde einen kleinen Beitrag liefern. Ja? Und wenn ich den Beitrag quadriere, dann kriege ich immer einen positiven Beitrag. Ja? Die negativen können sich nicht mit den positiven wegheben. Das heißt, jede Änderung in diesem Signal würde bestraft werden. Ich mittel das einfach über die Zeit. Ja? Ich möchte also im Mittel ein Signal, wo der nächste Zeitpunkt immer dem vorhergehenden möglichst ähnlich ist. Ich möchte keine starken Sprünge in meinem Signal haben. Ja? Und wenn ich das jetzt mache und würde das optimieren, dann würde ich das rauskriegen. Ja, das ist jetzt ein optimales Ausgangssignal, weil jetzt zu jedem Zeitpunkt ich genau denselben Wert kriege wie vorher. Ja, dann würde nämlich die Zeitableitung oder die Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten 0 sein, quadriert und gemittelt über die Zeit wäre das 0. Das ist das langsamste Signal, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Das ist natürlich nicht besonders nützlich, ja. Dann würden nämlich jedes Neuron im Hirn permanent mit derselben Feuerrate feuern und überhaupt nichts über die Umwelt sagen, ja. Das muss ich also vermeiden. Und auch dafür gibt's sozusagen mathematische Ausdrücke, die ich jetzt nicht genau erklären will. Man sagt, die Varianz soll 1 sein. Das heißt, ich fordere, dass da eine bestimmte Art von Fluktuation sein muss, ja. Und wenn ich das mache, könnte ich zum Beispiel sowas kriegen. Ja, das ist ein Signal, was langsam variiert, aber was doch variiert. Also es muss variieren, es soll das aber möglichst langsam tun. Und was mich jetzt hier immer noch stört, ist, dass jedes Ausgangssignal dieselbe Information trägt. Ja, wenn es ein langsamstes Signal gibt, dann kann ich das natürlich einfach replizieren und dann sind halt alle ganz toll langsam. Aber das ist auch nicht nützlich. Ja, ich möchte ja, dass verschiedene Neurone verschiedene Informationen repräsentieren und nicht dieselbe. Das heißt, ich muss noch eine weitere Nebenbedingung hinzufügen. Dekorrelation, das möchte ich jetzt auch nicht als Gleichung erklären. Aber das vermeidet einfach, dass man identische Antworten kriegt. Ja? Die Antworten müssen variieren, sie sollen möglichst langsam variieren und unterschiedliche Antworten sollen unterschiedlich sich verhalten. Und dann kriegt man sowas hier raus. Ja? Das ist das langsamste Signal, das ist das zweitlangsamste, drittlangsamste. Ja. Also das wäre so eine mathematische Formulierung des ganzen Problems. Und dann habe ich einen Algorithmus dazu entwickelt, den möchte ich jetzt nicht erklären. Also man kann das recht gut, effizient auf dem Rechner lösen. Ja. Und jetzt ist die Frage, okay, kann ich damit tatsächlich das erreichen, was ich will? Ja. Kann ich, wenn ich ein System mit Zebra-Bildern, Videos füttere, lernt das Netzwerk tatsächlich eine Repräsentation vom Zebra? Ein Zebra zu erkennen, egal wo es steht und ob es nun gerade den Kopf gehoben hat oder nicht. Ja. Das führt mich jetzt zum nächsten Teil, wo es also tatsächlich um das Lernen von Invarianzen geht. Und da möchte ich vorher ein bisschen was zum visuellen System erzählen. Hier sehen Sie eine Seitenansicht von einem Affengehirn. Das Auge wäre hier oder da. Die visuelle Information würde zunächst einmal hier hinten landen. Das ist der primäre visuelle Kortex und von da aus durch eine Reihe, entlang dieses schwarzen Pfeils hier, durch eine Reihe von Arealen verarbeitet werden. Ja. Übrigens, wenn man als Kind oder so hinten auf den, oder auch als Erwachsener auf den Hinterkopf fällt, ist auf einmal alles schwarz und das liegt wohl daran, dass es tatsächlich den visuellen Kortex trifft, der dann einen ordentlichen Schlag abbekommt. Also visuelle Information wird zuerst hinten im Kopf verarbeitet. Gut, wenn ich jetzt hier von der Form hier etwas abstrahiere, also für einen Theoretiker sieht so ein Gehirn dann immer so aus. Wir haben die verschiedenen Areale, ja, die hier vorne mit diesen ganzen Buchstaben hier durchnummeriert waren. Die verschiedenen Areale und also das Wesentliche, worauf ich hinaus will, das visuelle System ist eine geschichtete Sache. Ja, es geht von einer Schicht zur nächsten Schicht, zur nächsten Schicht, zur nächsten Schicht. Die Merkmale, auf die die Zellen antworten, das ist hier rechts gezeigt, werden immer komplexer. Wenn man ganz oben in der visuellen Hierarchie ist, dann gibt es da Zellen, die spezifisch auf Gesichter reagieren, während man weiter unten einfach nur auf Sensibilität für Balken hat und so. Ja. Okay, wir haben also uns bemüht, ein Netzwerk, ein künstliches Netzwerk zu konstruieren, was den Prinzipien, die jetzt hier schematisch dargestellt sind, folgt. Und das sieht dann so aus. Also das ist ein hierarchisches Netzwerk. Das ist der Eingang, da wir können also Bilder reinschicken. Und hier auf der ersten Schicht findet eine bestimmte Art von Verarbeitung statt, in der zweiten Schicht, dritten Schicht, vierten Schicht. Das hat also vier Schichten hier. Und der Sinn des ganzen Netzwerkes ist einfach nur langsame Merkmale zu extrahieren. Ja, das ganze Ding, das ist das Einzige, was das optimiert. Also das Optimierungsproblem, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das ist das, was dieses Netzwerk löst. Ja. Um zu prüfen, ob diese Repräsentation, die dieses Netzwerk letztendlich extrahiert, sinnvoll genutzt werden kann, um Objekte zu erkennen oder auch um Aussagen darüber machen zu können, ob das Objekt auf der linken oder auf der rechten Seite ist, haben wir hier oben noch zwei kleine Algorithmen dran geflanscht sozusagen, eine lineare Regression und einen Klassifikator, die wir trainieren können, um eben Objekte zu erkennen. Aber das ist sozusagen einfach nur ein kleiner Zusatz. Die wesentliche Arbeit wird von diesem Netzwerk geleistet und wird nur anhand des Prinzips Langsamkeit geleistet. Ja, das Netzwerk weiß nichts darüber, dass der Ausgang später genutzt werden soll, um Objekte zu erkennen oder die Position von Objekten zu erkennen. Das Einzige, was das Netzwerk, worum sich das Netzwerk kümmert, ist, langsame Merkmale zu extrahieren. Ja? Okay. Wir haben das nun nicht mit Zebras trainiert, sondern mit Fischen. Die waren irgendwie gerade als 3D-Modelle verfügbar auf dem Internet. Und ich zeige Ihnen mal die Art der Stimuli, die wir verwendet haben. Also das sind so Filmsequenzen, die wir in das Netzwerk reingespeist haben. Ja. Und wenn Sie jetzt auf einen bestimmten Punkt fokussieren und der Fisch geht darüber, dann können Sie sich vorstellen, dass die Aktivität wegen der Textur des Fisches relativ schnell rauf und runter oszilliert, bis es dann wieder auf weiß steht, ja, weil weiß die Hintergrundfarbe ist. Ja. Und jetzt sehen Sie, das, was sich langsam verändert in diesem Film, ist tatsächlich die Identität der Objekte, die gezeigt werden. Ja. Was sich auch langsam ändert, obwohl schon schneller, ist die Position und die Orientierung der Fische. Ja. Also das soll sozusagen imitieren das Erleben eines Babys oder so, das Objekte nimmt, in die Hand nimmt, die dreht und dann wieder wegtut und irgendein anderes Objekt nimmt. Ja. Es ist also inspiziert eine Weile lang ein Objekt, legt das beiseite und guckt dann auf was anderes. Ja. Das ist sozusagen so eine Spielzeugvariante davon. Okay, also in diesem Film stecken irgendwie diese langsam veränderlichen Merkmale drin, nämlich die Identität des Fisches und wo der Fisch ist. Und die Frage ist, kann das Netzwerk das extrahieren? Ja, kann das Netzwerk das lernen? Und ich habe vorhin versucht zu motivieren, dass es kein triviales Problem ist. Das Problem, wenn ich diesen Vortrag halte, ist immer, es ist doch offensichtlich, dass da ein Fisch ist und dass es ein Delfin ist und der geht halt drauf und runter. Das ist einfach, unser System ist sehr gut da drin, ja, aber das mathematisch zu lösen in einem Algorithmus ist alles andere als trivial. Ja. Gut. Also wir haben das Netzwerk nun trainiert und wir haben auch die Klassifikatoren trainiert und so weiter und wir könnten jetzt großartige Graphen zeigen, mit denen wir nachweisen, dass das wirklich alles funktioniert. Ich finde immer die anschaulichste Art und Weise, das zu visualisieren, ist mit einem solchen Doppelbild. Auf der linken Seite sehen Sie das Bild, was wir dann dem trainierten Netzwerk einfüttern. Und dieses Netzwerk extrahiert ja die langsamen Merkmale und aufgrund dieser langsamen Merkmale entscheidet es, welcher Fisch es ist. Und dann entscheidet es auch, wo der Fisch zu sehen ist und wie der Fisch orientiert ist. Ja? Und mit diesen vier Variablen sind, glaube ich, Identität, X-Position, Y-Position und Winkel und auch nochmal Tiefendistanz, das ist die fünfte Variable, ja. Wenn man diese fünf Variablen hat, kann man ja diesen Fisch wieder neu zeichnen, ja. Nicht rekonstruieren im eigentlichen Sinne, sondern einfach, es ist dieser Fisch an der Position in dem Winkel und dann kann man wieder ein neues Bild malen von dem Fisch in der entsprechenden Position. Das sehen Sie auf der rechten Seite, ja. Und es gibt einen unmittelbaren Eindruck davon, wie gut das, was das Netzwerk denkt, dass es sieht, übereinstimmt mit dem, was es tatsächlich zu sehen kriegt. Ja? Und das ist jetzt ein Bild. Und jetzt kann ich Ihnen aber auch eine ganze Sequenz zeigen. Und ich empfehle immer hier in die Mitte zu fokussieren. Und dann, hier sage ich immer, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ne? Also so ungefähr jedenfalls. Also typischerweise ist das rechte Bild dem linken sehr ähnlich und darum geht's ja gerade. Ja? Das zeigt, dass das, was das Netzwerk denkt, dass es sieht, tatsächlich auch dem entspricht, was es sieht. Ja? Und wie gesagt, das ist keine Rekonstruktion des Bildes, sondern das ist eine Interpretation des Bildes. Ja? Ich erkenne wirklich die Identität des Objektes und wo es ist. Also das zeigt, dass es zumindest die Idee funktioniert. Ja? Das ist noch relativ weit weg von der Neurobiologie. Also wenn ich jetzt zum Neurobiologen hingehe und sage, guck mal, ist so ein prima Ergebnis, dann sagt er, naja, welche Aktivitäten soll ich denn da vergleichen mit dem, was ich gemacht habe und so. Ja? Was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben uns das Netzwerk nochmal angeschaut und gesagt, okay, wenn das tatsächlich was mit dem visuellen System zu tun hat, dann können wir doch auch uns einfach mal die Zellen ganz unten anschauen, denn da weiß man viel mehr darüber. Also es gibt sehr genaue Daten darüber, die sind sehr genau ausgemessen. Und gucken mal, ob man da Aktivitäten findet, wie man sie tatsächlich auch misst im Gehirn. Ja? Also wir bewegen uns jetzt auf die unterste Ebene und versuchen jetzt wirklich den Kontakt mit Messergebnissen in der Biologie herzustellen. Das führt mich jetzt zum letzten Teil, wo es um das Lernen rezeptiver Felder geht. Okay, wie misst man die Eigenschaften der Zellen in der untersten Schicht aus? Das ist der primäre visuelle Kortex, sagte ich hier hinten im Gehirn. Nun, man setzt ein Tier von Bildschirm, also nicht nur eine Hirnscheibe, wie das hier gezeigt ist, sondern ein ganzes intaktes Tier, ja. Steckt eine Nadel hinten in die Zelle rein, ja, und dann kann man messen die Aktivität dieser Zelle und kann bestimmte visuelle Stimuli geben. Ja, und was man feststellen wird, ist, dass wenn ich hier eine bestimmte Zelle messe, dass diese Zelle nur antwortet auf Stimuli, die in einem sehr kleinen Bereich dargestellt werden. Man nennt das rezeptive Feld. Wenn man woanders was präsentiert, passiert nichts. Und der Stimulus muss auch eine bestimmte Charakteristik haben. Typischerweise soll es ein Streifenmuster sein oder eine Kante. Ja? Also irgendwie ein runder Fleck oder so tut es nicht so gut, als wenn das so ein Streifenmuster oder eine Kante wäre. Ja? Im primären visuellen Kortex. Gut, wie haben wir nun eine solche Zelle simuliert? Wir haben den Algorithmus genommen, der langsame Merkmale extrahiert. Und jetzt einfach nicht so ein hierarchisches Netzwerk, nicht so eine komplizierte Geschichte, sondern einfach nur einen elementaren Knoten davon. Und stimulieren dann jetzt mit einem Videofilm, den wir erzeugen, indem wir natürliche Bilder nehmen, daraus ein kleines Bild ausschneiden und dieses Bild hier drüber fahren lassen, durch Translation, Rotation und auch die Größe verändern. Ja? Und jedes Bild wird auf 16x16 Pixel normiert, das sehen Sie hier. Und wenn ich das mal animiere, die Filme, also das ist das, was unser Algorithmus jetzt zu sehen kriegt. Und das würde sozusagen im wirklichen Leben einem relativ kleinen Bildausschnitt entsprechen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kamera und da machen Sie nur einen kleinen Bildausschnitt raus und fahren die Kamera so rum und bewegen mal den Zoom und drehen mal so ein bisschen. Dann würden ungefähr solche Bildsequenzen entstehen. Ja. Das füttern wir rein. Das ist unsere Annahme, was so eine Zelle in V1 sehen würde. Ja. Es kriegt einfach diesen Input und unserer Theorie nach ist die einzige Aufgabe dieser Zelle, daraus langsame Merkmale zu extrahieren. Ja. Nichts anderes. Das überspringe ich, glaube ich. Also die Zellen, die wir haben, sind Polynome zweiten Grades. Polynom zweiten Grades von der Schule kennen Sie, eine x plus 3x Quadrat. Ja. Wenn Sie zwei Variablen haben, wäre es x plus 3y plus 2 mal x mal y plus 3 mal x Quadrat plus 4 mal y Quadrat oder so. Jetzt haben wir hier nicht nur zwei Variablen, wir haben 100 Variablen. Ja. Sie können sich vorstellen, wie groß so ein Polynom wird, wenn man alle möglichen Kombinationen macht, von diesen Pixelwerten, das heißt der Grauwert mal dem Grauwert und der Grauwert mal dem Grauwert und so weiter. Also wir haben 5000 freie Parameter, die wir hier tunen können. Also soll einfach nur einen Eindruck geben, obwohl das nur ein Polynom zweiten Grades ist, also nur eine quadratische Funktion, ist das schon ein komplexes Ding. Ja? Das können wir aber mit unserem Algorithmus optimieren. Und wenn wir das haben, dann haben wir tatsächlich, wir kriegen nicht nur eine Funktion, sondern wir kriegen, sagen wir mal, 100 Funktionen. Und wenn wir die haben, können wir die im Prinzip genauso analysieren, wie ein Physiologe das tun würde. Wir können da Bilder reinstecken vorne, also eine Funktion, können wir Bilder reinstecken und kriegen Aktivitäten raus. Ja? Wir interpretieren die Aktivität als Feuerrate, also das, was der Physiologe messen würde. Und dann können wir genau dieselbe Analyse machen wie ein Physiologe. Ja? Also wir haben diese Funktion und jetzt gucken wir uns die genau an wie ein Physiologe. Ja? Und eine Frage, die ein Physiologe stellt, ist, na gut, okay, ich habe jetzt diese Zelle, welchen Stimulus muss ich geben, sodass die Zelle optimal getrieben wird, sodass sie möglichst stark antwortet, ja? Das können wir recht einfach bei uns machen, physiologisch ist das natürlich viel, viel schwieriger. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir solche Stimuli, wir kriegen solche Streifenmuster, ja? Kleine Zebra-Ausschnitte, wenn Sie wollen, ja? Solche Streifenmuster. Und wenn man das experimentell macht, findet man ähnliche Muster. Also das ist jetzt anders dargestellt, das ist hier in Grauwerten, ne? weiß und schwarze Streifen. Und hier ist, das wäre quasi ein weißer Streifen und das wäre flankiert von zwei schwarzen Streifen. Ja? Das ist, was man misst und das ist, was wir in unserem Modell kriegen. Also das passt schon mal ganz gut. Ja? Das nächste, was ein Physiologe vielleicht machen würde, wäre zu gucken, na gut, ich weiß jetzt, die Zelle antwortet gut auf ein Streifenmuster. Was passiert denn, wenn ich dieses Streifenmuster rotiere? Ja, wie ändert sich die Antwort, wenn ich einen anderen Winkel zeige? Ja? Und das führt zu so einer Orientierungsselektivität, was man jetzt so darstellen kann. Also dieser Graph bedeutet Folgendes. Ich zeige immer die gleichen Gitter, aber in unterschiedlichen Orientierungen und stelle dann die Aktivität der Zelle in radialer Richtung dar als Funktion des Winkels. Ja? Dieser Graph bedeutet also, dass wenn ich ein Gitter von dieser Orientierung zeige, was also in dieser Richtung wäre, dann habe ich eine ganz starke Antwort. Wenn ich das ein bisschen rotiere, dann ist die Antwort schon viel schwächer geworden, das ist in dieser Richtung. Und wenn ich jetzt so einen Streifen hätte, also in dieser Richtung, habe ich keine Antwort. Ja. Das bedeutet, dass die Zellen, die wir im primären visuellen Cortex haben, eine bestimmte Orientierung lieben. Und wenn ich das 90 Grad drehe, Sense, da tut die gar nichts. Ja. Und diese Zelle würde schon, wenn ich das um 30 Grad aus der optimalen Orientierung wegrotiere, würde die schon so gut wie gar nicht antworten. Ja. Das ist die sogenannte Orientierungsselektivität. Also die sind alle, die lieben eine bestimmte Orientierung. Ja. Zumindest ein Großteil der Zellen ist so. Ja. Wenn man sich das anguckt, genauer anguckt, dann gibt es tatsächlich unterschiedliche Zelltypen. Ja. Es gibt zum Beispiel auch Zellen, die jede Orientierung lieben. Die brauchen aber trotzdem Gitter. Ja. Die antworten nicht auf alles, die antworten aber auf ein Gitter bestimmter Frequenz, aber in allen Orientierungen. Ja. Oder auch Zellen, die zum Beispiel vertikal stark antworten, diagonal nicht und vertikal stark antworten, diagonal nicht und horizontal dann aber wieder. Ja? Also es gibt verschiedene Orientierungsselektivitäten und hier sehen Sie auf der linken Seite jeweils experimentelle Resultate und in blau Resultate aus unseren Simulationen. Ja? Und das sind jetzt nicht, wie man denken könnte, verschiedene Simulationen, ja, dass man die Parameter irgendwie tunet und mal kriegt man sowas, sondern ich sagte, aus einer Simulation kommen 100 Zellen raus. Und Nummer 4 sieht so aus, Nummer 6 so, Nummer 32 so und Nummer 7 so. Ja? Das heißt, wir kriegen wirklich die Population, die man misst, kriegen wir auch in unserem Modell. Interessanterweise braucht man nicht natürliche Bilder, um das zu machen. Wenn man einfach so farbiges Rauschen heißt, das ist der technische Term. Also wir können Bilder, fotografieren Sie Wolken, ja? Dann kriegen Sie ungefähr sowas raus, was nicht normalen Bilder entspricht, wo scharfe Kanten und sowas drin sind. Ja. Wenn man solche Stimuli nimmt, funktioniert das Ganze immer noch. Ja. Das hängt also nicht davon ab, dass man natürliche Bilder sieht, sondern einfach man muss im Grunde irgendwas sehen, was sich irgendwie hin und her bewegt. Ja. Das ist also sehr robust, das ganze Verfahren. Und das hat zwei interessante Konsequenzen. Das eine ist, dass sich natürliche Bilder nicht analytisch formulieren lassen. Also wie soll ich in Gleichungen hinschreiben, wie natürliche Bilder aussehen? Geht nicht. Ne? Aber das kann ich mathematisch hinschreiben, wie solche Dinge aussehen. Ja? Das bedeutet, ich kann alles, was ich bisher gemacht habe, analytisch hinschreiben, wie die Bilder gemacht sind, wie die Videos dann daraus erzeugt werden, was ich optimiere und wie die Funktionen dann aussehen und so weiter. Ich kann richtig Mathematik mit Papier und Bleistift machen. Ja? Und das ist einfach klasse für einen Theoretiker, wenn das auch geht, ja, nicht nur Simulation, sondern wenn er das machen kann. Läuft alles auf relativ komplizierte Gleichungen heraus, die ganz viel mit der Quantenmechanik zu tun haben. Also ich habe einen sehr talentierten Doktoranden gehabt, der Physiker, der sehr viel Quantenmechanik gemacht hat, der hat sich da durchgearbeitet. Und was man dann rauskriegt, ist dieses hier unten. Also das hatte ich Ihnen vorhin schon präsentiert als experimentelle Resultate. Das sind die entsprechenden Simulationsergebnisse. Und analytisch findet man, dass man solche Antworten erwarten würde. Und das ist natürlich klasse, wenn man nicht nur in Simulationen zeigen kann, was rauskommt, sondern auch analytisch. Und auch man versteht auch, weshalb Streifenmuster die optimalen Stimuli sind. Ja, das ist die erste Konsequenz, die natürlich primär den Theoretiker interessiert. Ja. Es gibt auch noch eine zweite interessante Konsequenz. Und zwar müssen wir jetzt mit dem Entwickeln dieser komplexen Zellen nicht warten, bis das Tier geboren ist und die Augen aufgemacht hat. Ja. Weil wir keine natürlichen Bilder brauchen. Wir können das auch mit anderen Input machen. Und nun weiß man, dass es sogenannte retinale Wellen gibt. Das sind gemessen worden in Frettchen. Also vor dem Öffnen der Augen gibt es Aktivitäten auf der Retina, die da hin und her laufen. Ja? Das kann ich Ihnen hier oben mal zeigen. Also das ist sozusagen animiert oder aufgenommen, die neuronale Aktivität auf einer Retina. Und Sie sehen diese Wellen, die so an einem Punkt entstehen und dann sich ausbreiten und dann wieder verschwinden und so weiter. Ja? Vor dem Öffnen der Augen, ja. Das haben wir nun simuliert und das sieht dann in der Simulation sieht das so aus, eine etwas andere Zeitskala, aber das, ja, das ist relativ plausibel. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einen kleinen Ausschnitt daraus genommen und den Film, der hier sozusagen erzeugt wird durch diese retinalen Wellen, in diesem kleinen Ausschnitt in unser System gefüttert und voilà, wir kriegen ganz ähnliche Resultate. Ja, wir kriegen auch diese optimalen Stimuli, die diese Streifenmuster entsprechen und die Orientierungsselektivitäten, ne, die ich Ihnen vorgezeigt habe. Hier sehen Sie jetzt einfach mehr Beispiele, werden auch auf diese Art und Weise erzeugt. Das heißt, dieses Prinzip der Langsamkeit, was wir zunächst einmal an der Idee entwickelt haben, für ganze Objekte, also für richtig, ne, ganze Fische, invariante Repräsentationen zu erzeugen, funktioniert auch im Kleinen und kann rezeptive Feldeigenschaften reproduzieren, die physiologisch gemessen werden und funktioniert sogar ohne natürliche Stimuli, sondern das heißt, wäre ein möglicher Kandidat für die Selbstorganisation von komplexen Zellen vor dem Öffnen der Augen. Ja? Gut, und damit bin ich am Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit.